Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und wir haben eine ziemlich volle Folge heute, ist mir aufgefallen.
Ja.
Ist dir auch aufgefallen?
Immer eigentlich, es passiert so viel.
Es passiert so viel. Wobei jetzt muss ich sagen, ich habe mal ein bisschen geschummelt bei unserer ersten Kategorie, aber vielleicht erst der Einspieler, oder?
Natürlich.
Wir wollen ja, die Ordnung muss stimmen.
Ordnung muss sein.
Im Vulkan.
So. Dann kann ich ja jetzt starten mit meinem kleinen Schummelversuch sozusagen. Und zwar habe ich einen Text gefunden, der als aktuell irgendwie nicht so ganz passt eigentlich, weil er ist von 2008.
Mhm.
Aber die Zeit hat ihn jetzt nochmal, ich glaube so ein bisschen, weil sie dachten, der Anlass passt vielleicht oder so, nochmal hochgestellt. Also er ist erst vor kurzem auf Zeit Online erschienen, deswegen nehmen wir das jetzt mal als aktuell kurz. Und zwar hat da Ulrich Kreiner eine kleine Klosse geschrieben, die hieß »Die Magie der Zahlen«. Und da beschreibt er so ein bisschen, wie so die Marktmacht auf dem Buchmarkt verteilt ist.
Mhm.
Und beschreibt, dass man ja davon ausgehen würde, dass so Verlage, die auf den Bestsellerlisten regelmäßig stehen, dass das die größten Player im Buchgeschäft sind. Also zum Beispiel Rowohlt Fischer, ne, so die üblichen, die halt da oft in den Bestsellerlisten vertreten sind, auch Diogenes.
Ja.
Und dann sagt er, wenn man aber in diesen Branchenreport guckt, der Buchmarkt, Börse des Buchhandels da, die geben einmal alle paar Jahre so eine Top 100 der erfolgreichsten oder umsatzstärksten Verlage rein, dann ist es gar nicht so, dass diese Verlage die größten sind, sondern das sind oft so, ich habe mir hier den Namen aufgeschrieben, zum Beispiel Springer Science and Business, du kennst bestimmt auch diese Springer Wissenschaftsbücher.
Ja.
Also Verlage, die so sehr Lehrbücher, Sachbücher rausgeben, die dann in großen, auch Ratgeber, die dann in großen Margen eben verteilt werden an Universitäten und so, die sind die eigentlichen Umsätze mit Geld machen. Danach kommen Klett, Cornelsen, also Verlage, an die man eigentlich quasi gar nicht denkt, und das, was man so im Publikumsbereich denkt, auch der Carlsen Verlag mit Harry Potter oder so, die sind aus deren Sicht von diesen ganz großen Verlagshäusern eigentlich, obwohl sie die Bestsellerlisten dominieren und die öffentliche Wahrnehmung dominieren, eigentlich so mittelständische Unternehmen. Ne?
Okay, aber also, gleichzeitig sind doch ganz viele von diesen größeren Verlagen Teil dieser großen Konzerne.
Genau, sie sind Teil der großen Konzerne, aber wenn man kann trotzdem eben ihre Zahlen so sehen,
okay,
ne, die sie so haben. Und selbst in diesen Konglomeraten sozusagen sind sie verhältnismäßig dann eben doch, also zusammengeschlossen natürlich riesig, aber dann, ne, so. Das war jedenfalls seine Argumentation, und seine Argumentation zielte dann so ein bisschen, also erstmal hat er das so beschrieben, dass das halt so ist, dass wenn man jetzt annimmt, irgendwie Rowohlt ist ein großer Verlag, dass das trotzdem noch nicht das Größte ist, was so beim Buchgeschäft so geht.
Mhm.
Und dass Belletristik eben nur ein Teil der Bücher ist, die verkauft werden, auch wenn man immer darüber redet und dann immer so das Gefühl hat, Bücher sind halt das, was im Buchladen liegt.
Voll.
Das ist aber nicht das, womit unbedingt am meisten Geld umgesetzt wird mit Büchern. Ne?
Mhm.
Und er kam dann zu dem Schluss, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Qualität und Verkaufserfolg. Weder gilt die alte Kritikerregel, ein erfolgreiches Buch könne unmöglich etwas taugen, noch gilt die neue, was viele kauften und lesen, könne so schlecht nicht sein. Und in jedem Fall müsse man ausführlich darüber schreiben. Die Magie der Zahlen wirkt bis in die Kritik hinein, obwohl es keinen Grund gibt, dem, was von selber läuft, das Laufen beizubringen. Und was ich nur ganz interessant fand, also dieser Zusammenhang, der kommt ein bisschen plötzlich in dieser Klosse, und das ist ja auch nur so eine kleine Bemerkung. Warum ich aber so ein bisschen darüber sprechen wollte, war, weil er die größten Verlage mit den noch größeren vergleicht. Also er sagt dann so, ja, Rowohlt ist ja nur auf Platz 21 und die Independent-Verlage da einfach überhaupt keine Rolle spielen. Und ich das auch so interessant fand, weil ich so dachte, er gibt ja so ein bisschen da die Rolle des Kritikers, der so sagt, naja, also ich als Kritiker muss natürlich auch mal die Kleinen mir angucken. Mhm. Ich darf mich dann jetzt nicht so davon leiten lassen, nur weil da jetzt irgendwie ein Buch ganz oben in der Bestsellerliste steht. Und ich dachte mir aber so, das Problem ist nur, für den ist halt wahrscheinlich, oder für die Zeit, meiner Wahrnehmung nach, ist halt klein, wenn das jetzt bei einem großen Verlag wie Rowohlt erscheint, aber nicht in der Bestsellerliste landet. Aber klein bedeutet halt nicht, wie zum Beispiel, was wir letzte Woche besprochen haben, dass man von Trottoir Noir ein Buch nimmt oder so. Weißt du, was ich meine? Und sagt, das bespreche ich. Das habe ich, also da findet man einfach überregionale Medien hinaus in der Regel sehr schwer eine Besprechung irgendwie in einem von den großen Medien.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, das ist halt auch ein bisschen Wohlfall sozusagen, das ganz obere Regal mit dem noch oberen zu vergleichen. Das ganze untere, wir haben da ja auch im Rahmen der Buchmesse und des Buchpreises drüber gesprochen,
genau.
Komplett wegzulassen.
Das ist unglaublich.
Aber so zu tun, als ob man quasi so voll das Trüffelschwein in der literarischen Landschaft der deutschen Moderne ist, weißt du?
Keine Sorge, liebe Zeit, das übernehmen wir mit dem Trüffelschwein sein. aber da würde ich freuen, was ich heute mitgebracht habe,
ja,
was
erzähl.
Mir nämlich untergekommen ist, denn es ist die Hotlist draußen. Wir hatten ja schon über die Longlist des Deutschen Buchpreises gesprochen und dass da wenig unabhängige Verlage vertreten sind. Und deswegen ist die Hotlist umso wichtiger. Die Hotlist prämiert Bücher ausschließlich aus unabhängigen Verlagen. Und in diesem Jahr wurden sage und schreibe 204 Neuerscheinungen eingereicht. Das ist die höchste Zahl jemals. Und ein Kuratorium, so funktioniert das, wählt dann daraus 30 Bücher aus und bis zur letzten Woche oder in den letzten Wochen konnte dann das Publikum abstimmen, welche Titel aus diesen 30 Titeln in diese eigentliche Hotlist kommen sollen. Und drei Bücher oder die drei Bücher mit den meisten Stimmen aus dieser öffentlichen Wahl kommen in die Hotlist und sieben weitere bestimmt die Jury. Also, es
Am
gibt
Ende
ja dieses Phänomen des Influencens, genau.
Ja, ja.
10 aus 204 tatsächlich dann.
Ja.
Und jetzt ist zum Beispiel dabei der Mitteldeutsche Verlag, Mattes und Seitz, Edition Converso, über die wir schon gesprochen haben. Und am 18. Oktober, das heißt, wir müssen leider wieder warten, während der Frankfurter Buchmesse wird bei der Hotlist-Gala diese Liste vorgestellt. Die Preise werden vergeben, also der Preis der Hotlist und der ist, glaube ich, mit 5.000 Euro dotiert und noch zwei kleinere Preise. Und ich finde, dass das eine ganz gute Adresse ist, diese 204 Titel, um einfach mal zu schauen, was es so zu lesen gibt.
Mhm.
Vielleicht könnte das ja auch, wie hieß er noch?
Ulrich Kreiner.
Ulrich Kreiner, mal in die Hotlist
mal
reinschauen. Das sind nämlich immer ganz, ganz spannende Sachen bei, die man so nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, das ist ein guter Tipp. Gute Liste. Ich bin da, glaube ich, letztes Jahr drauf aufmerksam geworden. Standst du nicht mal drauf? Doch, ne? Jetzt
deswegen bist du drauf aufmerksam geworden. Deswegen hast du wahrscheinlich auch ganz oft
dir.
Für mich abgestimmt.
Ja,
ne?
Habe ich gemacht. Aber ich habe auch einmal abgestimmt, da war es schon zu spät. Da hast du mir dann geschrieben, du, es ist schon
ist
vorbei.
Schon vorbei, ja. Ich war auch mal auf der Hotlist, ja. Aber so. Ich glaube nur unter den besten 30. Unter den besten 10 war ich dann nicht mehr.
Ich finde, unter den besten 30 ist schon mal gar nicht so schlecht, meine Liebe.
Vielen Dank.
Das kann man ja auch noch steigern, ne?
Ja, ich arbeite dran.
Sehr schön. Wir melden uns wieder, wenn Lynn auf der Hotlist ganz oben ist. Nein. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Es kommt nämlich, es ist ein Buch erschienen.
Ja, es ist ein Buch erschienen und das ist uns sehr nahe, um es mal so auszudrücken. Ich fand ganz süß diesen Spruch, den du gerade eben noch aus der Glosse zitiert hast, nämlich warum sollte man etwas, was schon läuft, das Laufen
beibringen? Ja, genau.
Und ein bisschen so fühlt es sich an, aber wir müssen drüber sprechen, weil Ulrike Dresners neues Buch erscheint, Zu lieben. Und wir kennen dieses Buch einerseits und andererseits kennen wir auch Ulrike Dresner, wir hatten sie nämlich schon im Podcast zu Gast. Und diese Folge verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Das ist ein Interview, das könnt ihr gerne nachhören. Wir haben damals über das letzte Buch auch von Ulrike Dresner gesprochen und anlässlich des letzten Buches. Wir haben auch damals im Leipziger Literaturhaus eine Veranstaltung mit ihr moderiert. Das war toll und jetzt ist ihr neues Buch da und wir freuen uns wahnsinnig drauf und wollten es deswegen nicht unerwähnt lassen. Es ist nämlich so, dass Ulrike Dresner in ihrem Buch Zu lieben ja was ganz Persönliches beschreibt und er schreibt nämlich die Geschichte, wie sie und ein Kind Familie geworden sind. Ein Kind aus Sri Lanka und diese Adoptionsgeschichte ist für mich eine wahnsinnig wichtige Geschichte, wenn wir darüber sprechen, was bedeutet Familie, was bedeutet es, jemanden zu lieben. Und was bedeutet es, füreinander da zu sein? Und vor allem, was bedeutet es als Frau, die selbst keine Kinder hat kriegen können? Also mit selbst meine ich mit dem eigenen Körper. Was bedeutet es, in Deutschland einen Kinderwunsch zu haben, aber den sich nicht selbst erfüllen zu können? Was begegnet einem an bürokratischen Hürden und so weiter? Und welche Wege ist man zu gehen gezwungen? Wo findet man Hilfe und wo nicht? Und all das ist halt, ich fand es schon damals so toll bei Ulrike Dresners Buch, Eine Frau wird älter. Das war ja auch sehr persönlich. Da ging es um die Wechseljahre.
Für mich auch ein bisschen wie so eine Vorgeschichte, ja, ne? Weil es genau. Schon darum geht, dass sie keine Kinder bekommen kann.
Genau, es ist eine Vorgeschichte, das stimmt. Und ich finde, die gehen ganz gut zusammen, diese beiden, weil es so Themen behandelt, von denen ich finde, dass die in der Literatur sonst oft, nicht immer, aber oft eher in so einer Ratgeber-Ecke landen und damit literarisch uninteressant sind. Aber Ulrike Dresner ist eine fantastische Schriftstellerin und sie erzählt da einfach Literatur und gleichzeitig erzählt sie eben Themen, die mir oft noch fehlen in der Literatur.
Ja, und ich finde, Literatur ist immer da stark. Ich musste da jetzt gerade auch an Baldwin denken. Weißt du noch, als wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge darüber gesprochen hat, dass Baldwin gesagt hat, dieses Bild, was es gibt, ist so falsch, dass ich mir mein eigenes von mir machen muss, weil es sonst nicht geht und dann muss ich den Leuten sagen, so ist es.
Ja.
Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass das da bei dem Thema auch ein bisschen so ist, weil sie muss für sich definieren, was bedeutet jetzt Mutterschaft in dem Moment, wo ich das Kind nicht selber zur Welt bringen kann, in dem Moment, wo ich in eine andere Kultur gehe und da das Kind erst kennenlernen muss. Ja. Sie beschreibt auch, was das einfach für ein Kampf ist, wie schwierig das auch innerlich ist, als dieses Kind halt erstmal natürlich ein bisschen befremdet ist und nicht so zu ihr will. Mhm. Und sie weiß, ich habe aber nicht so viel Zeit und das muss irgendwie klappen. Und wenn es nicht klappt, was mache ich dann überhaupt?
Das waren so eindrückliche Szenen.
Das sind extrem gut beobachtete Szenen. Und die füllen eben, wie du sagst, wirklich so eine Lücke. Weil man merkt, hier muss sich Mutterschaft auf eine Weise neu erschrieben werden, weil es keine Schablonen dafür gibt, wie es halt für, sage ich mal, klassisch Kind wird geboren oder klassisch Vater, Mutter, Kind gibt.
Ja.
Und immer diese Räume, die noch, wo es eben nicht so klassische Erzählungen gibt, wo es nicht ein klares Narrativ gibt, wie das so ungefähr läuft, da ist, finde ich, Literatur immer besonders stark, vor allem, wenn sie von jemandem geschrieben wird, der oder die das halt dann kann. Und das kann halt Ulrike Dresner sehr gut. Deswegen empfehlen wir euch das Buch jetzt einfach sehr gerne. Und kommen noch zu einer letzten Sache in dieser Kategorie.
Was
nämlich
denn?
Unsere Hörerpostlin.
Ach ja, stimmt. Josef, mir wurde ja geschrieben, dass das Gedicht der Woche so schmerzlich vermisst wird. Und mir fehlt es ja auch. Und deswegen habe ich gedacht, wir können ja machen, was wir wollen. Und ich habe dir jetzt einfach trotzdem ein Gedicht mitgebracht. Mir wurde nämlich ein Gedichtband zugeschickt. Wie du ja vielleicht weißt, arbeite ich für das Netzwerk Lyrik und da kommt das mal vor, dass man Lyrikbände geschickt bekommt. Und da habe ich dann mal reingeblättert und war total begeistert von diesem Gedicht, das ich dir jetzt vorlesen möchte. Es ist von Stefan Turowski aus dem Band Das Leuchten der Lettern. Nachts schleuderst du uns aus dem Fenster. Hinaus treibst uns nackt in den Garten, zeigst uns die frischen Spuren der Wölfe im Neuschnee. Morgens wärmst du uns Milch auf, aus der Brust der Mutter gezapft, hockst dich zu uns an den Esstisch, schlägst die Zähne in deinen Blechnapf, segnest uns mit unzähligen Backpfeifen von liebender Hand. Danke, Vater, danke nochmals. Du hast uns endlich zu dem gemacht, was wir wirklich sind. Wir sind nun wirklich zunichte.
Die helle Kammer.
So, Lynn, heute reden wir über ein Buch, was mir persönlich sehr am Herzen liegt als Hauptthema. Und zwar ist das von Nemontin Nkimo. Und ich sag mal kurz zwei, drei Wörter zu ihr, bevor ich dann zu dem Buch komme. Sie ist 1985 geboren, entstammt dem indigenen Volk der Waorani. Und
wo
die
ist das?
Die kommt jetzt.
Ach so, sorry.
Das ist dieser Halbsatz, der jetzt kommt. Die leben seit Jahrhunderten auf einem Gebiet von etwa 10.000 Quadratkilometern im Osten des heutigen Ecuador. Und mir ist sie tatsächlich zum ersten Mal im Internet begegnet. Und zwar hat sie der britischen Schauspielerin Vanessa Kirby ein Interview gegeben im Rahmen einer UN-Veranstaltung. Also auf Instagram habe ich sie da gesehen und sie hat erzählt vom Regenwald und von ihrem Leben dort und wie sie versuchen, da den Kampf gegen die Ölkonzerne anzugehen. Und das hat mich einfach extrem beeindruckt, sie reden zu hören und was sie erzählt hat. Und dann war ich umso froher, als ich erfahren habe, dass jetzt wirklich ein Buch erscheint von ihr. Sie gilt auch heute mit 38 Jahren als eine der bekanntesten indigenen Umweltschützerinnen. Und 2020 kürte sie das Time Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit. Außerdem hat sie den Goldman Environmental Prize. Oh Gott.
Environmental
Prize. Jedenfalls einen sehr wichtigen Umweltpreis erhalten schon. Ihr Buch hat sie zusammen mit ihrem Mann Mitch Anderson geschrieben. Und in Deutsch ist es bei Heine erschienen und heißt Die Tochter des Regenwaldes, meine Wurzeln, mein Volk und unser Kampf gegen die Zerstörung unserer Heimat und wurde übersetzt von Elisabeth Schmalen und Katharina Uhlig. Und kommen wir zu dem Buch, Lynn, denn es ist ein sehr interessantes Buch, würde ich mal sagen. Sie beschreibt da drin eigentlich ihr Aufwachsen und ihren ganzen Weg. Es ist so eine Mischung aus einem biografischen Bericht, der aber ganz schnell mit gesellschaftlichen Themen und mit dem Kampf eben gegen die Zerstörung ihrer Heimat letztlich zusammengeht. Und zwar lebt sie in einem Stamm am Anfang des Buches, der schon mit den Weißen in Kontakt kam. Also die Weißen werden Kovori genannt, das ist das Wort für Außenseiter. Und ihr Stamm lebt schon eine Missionarin mit, die heißt Rachel Saint. Und Teile des Stamms finden das halt ganz praktisch quasi, dass diese Rachel Saint irgendwie Sachen mitbringt, Geschenke, schöne Kleider und sowas. Die nennen die dann immer Gottesgaben, die Missionare, was wirklich widerlich ist. Und damit sorgen sie quasi dafür, dass Teile des Stamms schon so ein bisschen die alte Kultur so ein bisschen sein lassen. Oft halt sehr oberflächlich sein lassen, aber eben trotzdem dann in die Kirche kommen, obwohl sie eigentlich damit nichts anfangen können. Mhm. Und normalerweise am Sonntag jagen würden, gibt es dann eben schon welche, die dann kommen. Dann gibt es eine Frau, die schon sehr viel mit dieser Missionarin macht. Und das heißt, wir haben hier so einen Stamm, der zum ersten Mal seit ein paar Jahren mit Weißen in Kontakt kommt und mit dieser Missionarin eben da, die da mitlebt. Ja, es gibt gleichzeitig Nachbarstämme, die noch komplett für sich sind,
ja,
und die auch sehr aggressiv quasi ihren Raum verteidigen.
Ja, ich finde es auch total krass, weil das ist ja jetzt, dieser Zeitpunkt, zu dem sie geboren wird, das ist ja jetzt nicht wahnsinnig lange her.
80er Jahre.
Ja, und ich meine, wie krass, oder, dass man sich dann auch traut, als Person irgendwie irgendwo hinzugehen und Leuten was vom Pferd zu erzählen.
Das habe ich auch gedacht bei dem Buch, als ich das gelesen habe, dass man dieses Missionieren halt immer total mit dem Kolonialismus verbindet und so sagt, okay, das war so diese Zeit, ne? Das ist aber überhaupt nicht so. Es gibt halt überall da, wo Gebiet noch nicht erschlossen ist, gibt es immer noch so diese Impulse, da hinzugehen und das zu machen. Und du wirst jetzt im Laufe sozusagen meiner Erzählung auch merken, das ist wirklich richtig brutal und widerlich auch. Das Buch steigt damit ein, dass Nemonte mit ihrem Bruder Victor zu so einem Flugplatz rennt, wo ein Flugzeug die Weißen bringt. Also das ist halt ein Riesending in dem Dorf. Ein Flugzeug ist ein Riesending. Die wissen auch nicht so ganz, wie die Weißen eigentlich funktionieren, weil zum Beispiel die Weißen nicht auf Toilette gehen oder so. Ne? Sie sehen die halt nicht, wenn die irgendwie ihr Geschäft verrichten, und das finden die halt total komisch, oder dass die sich anziehen oder sowas. Deswegen sind die für die so ein bisschen, ja, also Nemonte beschreibt halt, wie sie immer wieder so irritiert ist über die Weißen. Mhm. Auch irritiert darüber, wie viel die Weißen einerseits können, so technische Errungenschaften und so, und wie dumm sie sich im Wald anstellen, um es mal so zu sagen. Ne? Wie sie halt so beim Kanu einsteigen, gleich ins Wasser fallen und so. Und sie dann so denkt, wie geht das eigentlich?
Ja, wie geht diese Lebensuntüchtigkeit zusammen mit diesem technischen Fähigkeiten?
Genau, diese Frage stellt sie mal direkt. Da sagt sie dann, wie konnten die Weißen Flugzeuge und Radios und Kettensägen bauen, wenn sie nicht einmal wussten, wie man Kleidung wusch oder Garnelen mit der bloßen Hand fing. sie will aber irgendwie dazugehören gerne zu dieser Welt der Weißen, dazu komme ich gleich nochmal. Ich möchte aber nochmal kurz beschreiben, wie sie da wohnen in diesem kleinen Dorf. Ne? Mhm. In unserem Dorf wohnten 30, vielleicht 40 Familien und jede von ihnen hatte ihr eigenes Langhaus, das Oko. Die palmgedeckten Dächer reichten bis zum Boden und im Inneren brannte fast immer ein Feuer. Die Okos lauschten abends unseren Geschichten und ihre Blätterwände flatterten wie Schmetterlinge, wenn wir lachten. Das fand ich auch so extrem beeindruckend, weil dagegen steht das Haus von Rachel Saint, dieser Missionarin, was halt so aus Wellblech gebaut ist und wo halt alles so total, die Erde ist festgestampft und alles ist total von der Natur abgeriegelt irgendwie schon, weißt du, da gibt es auch schon eine Toilette und sowas. Und dann hast du diese Häuser, die so beschrieben sind, dass sie eigentlich in die Natur übergehen, wo es viel durchlässiger ist, ne? Genau. Es gibt quasi zwei, man könnte sagen, so zwei spirituelle Auffassungen in diesem Dorf, nämlich einerseits Rachel Saint mit ihrem Jesus und mit ihrem Gott und andererseits gibt es aber noch die alte Kultur der Indigenen natürlich, die da drin ist, und die glauben so ein bisschen an den Geist des Jaguar. Also es gibt Jaguare dort in den Gebieten und die Vorstellung ist auch ein bisschen, dass wenn Tote also wenn Menschen sterben, dass die dann als Jaguare wiederkommen und in den Wald rumstreifen. Und die Heiler, denen wird halt nachgesagt, dass die so einen ganz großen Kontakt zu den Jaguaren haben.
Weißt du, woran ich da denken muss? An Raoul de Jong, an Jaguarmann, den Roman, der letztes Jahr so super wichtig war, weil ich habe Raoul bei einer gemeinsamen Lesung kennengelernt und Jaguarmann ist ein ganz wichtiges Buch gewesen aus den Niederlanden, als die Niederlande zu Gast waren. Oh mein Gott, das war Anfang des Jahres, nicht letztes Jahr, wie die Zeit nicht vergeht in diesem Fall. und da geht es nämlich darum, dass Raoul de Jong einen Vater in Suriname hat. Und dass dort das auch so ist, dass einer der Vorfahren der Familie eben ein Medizinmann ist, der sich in einen Jaguar verwandeln konnte. Also ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie nah die geografisch aneinander dran sind, Suriname.
Aber
und
das weiß ich auch nicht, aber die Nähe, also sozusagen der Konzept oder der Vorstellung ist wirklich stark, weil das ist nämlich genau auch das, dass hier auch die Heiler oder die Medizinmänner quasi auch diese Vorstellung ist, dass die sich auch verwandeln können, ne, in diese Jaguare und so.
Aber das ist nämlich so zwischen Guyana und Französisch-Guyana. Und wenn du mir jetzt nochmal sagst, wo das spielt.
Ecuador. Das
dann,
ist dann schon ein Stück weg.
Ja, aber es ist interessant und vielleicht ja auch ganz, ganz interessant, das so mal als Doppelpack zu lesen. Zwei sehr spannende Zugänge, weil
unbedingt,
eine Person kommt aus der Kultur, in der an diese Jaguar-Geschichte geglaubt wird und die andere Person kehrt in eine ähnliche zurück, weil sie da trotzdem irgendwie herstammt. Das ist ein ganz interessanter Zugriff.
Voll. Und wie gesagt, Nemonte Nkimo interessiert sich sehr stark für die Welt der Weißen und für die Kleider auch. Sie will auch gerne ein Kleid und das wird dann richtig schlimm, weil sie sich auch zum Beispiel die Zähne ziehen lässt. Weil sie ihre Zähne so hässlich findet im Vergleich zu den Zähnen der Weißen.
Alle?
Nee, erstmal die Backenzähne alle.
Okay.
Sie würde sich aber auch noch mehr ziehen lassen, wenn ihre Eltern nicht irgendwann sagen würden, Schluss jetzt. Und sie erzählt quasi dem Heiler, der das da macht, dass ihre Zähne halt wehtun und dass das nicht geht. Aber sie macht das, weil sie hofft, die Weißen bezahlen ihr quasi neue, schöne Zähne. Und wenn ihre Zähne einmal raus sind. Ne? Das ist was, wofür sie sich dann später auch sehr schämt. Aber in dem Moment will sie einfach so sehr zu der Welt der Weißen dazugehören. Und ihr Großvater, der auch so ein Heiler ist und so Kräfte hat, dem Kräfte nachgesagt werden bei den Indigenen, der sagt zu ihr, auf uns Waldbewohner wirkt die Welt der Weißen wie eine Boazunge. Sie lässt uns den Verstand verlieren, Kleine. Und das ist, finde ich, ein sehr weitsichtiger Satz, weil es gibt so eine Mischung aus so Alkohol, Nichtwissen, also einfach so einem gewissen Wissensnachteil, was die Welt außerhalb dieses Waldes betrifft. Also diese Bewohner in diesem Dorf, die kennen den Wald, die spüren den Wald, die kennen sich im Wald extrem aus. Aber wenn es dann darum geht, gegen die Weißen anzugehen, die dann irgendwie kommen, die Ölgesellschaften, dann, die haben einfach keine Ahnung, was die wollen.
Ja.
Und dann teilweise helfen die denen irgendwie, Boden aufzusprengen oder sowas und kriegen dann Geld. Die wissen nicht, was sie mit dem Geld machen sollen. Die hängen das dann in so Plastiktüten ans Feuer und lassen es da halt so flattern, weil die da gar keine Vorstellung haben und wissen auch gar nicht, dass sie quasi gerade ihren eigenen Wald kaputt gemacht haben oder dass sie gerade einen Vertrag unterzeichnet haben mit Ölgesellschaften. Also es ist dann so, dass die Rachel Sane zum Beispiel ständig irgendwelche Ölleute ins Land bringt. Und dann quasi das Haus, also organisiert, dass da unterschrieben wird und dann verkaufen die quasi ihr Land, ohne überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, weil sie eben Rechte haben, weil sie auf diesem Land halt schon immer leben. Deswegen gibt es quasi in der Verfassung eingeschriebene Rechte. Und
wie perfide
das
ist das
richtig,
eigentlich?
Richtig perfide auch die Rolle, die da eben auch die Missionare spielen. Ne?
Ja.
Und die Nemonte Nkimo ist aber auch noch weiter angezogen, als sie jung ist und sie haut dann mehr oder weniger von zu Hause ab. Sie hat einen christlichen Namen schon bekommen von der Rachel Saint, da heißt sie Ines, also einen spanischen Namen. Und sie kommt dann zu einem Missionars-Ehepaar, was so ein bisschen weiter weg lebt. Und das ist ein ganz widerlicher Moment in diesem Buch, weil erstens ist es halt so, ihre Eltern kommen dann natürlich irgendwann dahin und sagen so, ey, willst du nicht wiederkommen? Und dann sagt dieses Ehepaar, nein, die möchte hier bleiben, die muss zu Gott finden, das ist ganz wichtig. Und hier ist wieder so eine Kluft, die dafür sorgt, dass die Eltern halt sich nicht so sicher fühlen in dieser Welt der Weißen und dafür sorgt, dass sie denken, okay, wenn die sagen, das muss so sein, ihre Tochter ist, also die sagen dann so, ihre Tochter ist von Gott ausgesucht, ausgewählt, die muss bei uns bleiben, ne, wir machen das. Und dann gehen die Eltern halt zurück in den Wald und sind ja. so ein bisschen so, okay, dann soll sie halt da bleiben, ne, dann ist das vielleicht ihr Weg. Und was dann aber passiert, also die beiden, das Ehepaar heißt Alfredo und Rosalina, und Nemonte ist dann erstmal bei denen, kriegt dann in Anführungszeichen die Regeln der Zivilisation beigebracht. Also man hat das auf unschöne Weise schon in vielen Filmen und Büchern gesehen. Und da könnte man auch einen Bogen schlagen zu Ereignissen, wie sie beim Kolonialismus extrem oft vorgekommen sind. Was halt wirklich brutal ist, ist, dass die Rosalina irgendwann in die Stadt fliegt, um ein paar Besorgungen zu erledigen, und dass dann der Alfredo zu ihr kommt und sie vergewaltigt, und zwar nicht nur einmal, sondern extremst oft, und sie beschreibt das auch in diesem Buch sehr, sehr genau, also vor allem diese Brutalität beschreibt sie sehr genau. Und es gibt eine Stelle, da muss ich jetzt, die will ich kurz zitieren, aber ein kleiner Spoiler, also für nicht Spoiler, sondern sozusagen eine Triggerwarnung für alle, die das jetzt nicht hören wollen, die sollen jetzt kurz weghören.
Und ein bisschen vorspulen.
Genau. Alfredo sagt, der kommt zu ihr und sagt, o Herr, wie rein sie ist, sagte er und zerriss die Unterhose, die seine Frau mir gekauft hatte, vergib mir, o Herr. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter, also sie wird wirklich geschändet von diesen beiden, kommt dann noch weiter auf eine andere Missionarsschule, und irgendwann hält sie es einfach nicht mehr aus und flieht, ne? Und das ist dann ein Moment, da macht das Buch einen Sprung, und wir begegnen Nemonte Nkimo wieder, als sie älter ist. Und was man sich vorstellen kann, sie hat ihr ganzes Vertrauen und ihre ganze Hoffnung und ihre ganze Bewunderung für die Weißen in dem Moment verloren, und sie ist total also nicht verbittert, aber sie kann halt, also sie ist total verzweifelt, das ist das richtige Wort. Sie hat in der Zwischenzeit ein paar Mal versucht, sich umzubringen, sie lebt in der Blechhütte am Rande einer Stadt, die Shell heißt, benannt nach dem Scheißölkonzern Shell. Und sie traut sich aber auch nicht so richtig, durch diese Vergewaltigung hat sie auch das Gefühl, sie hat quasi vor Gott versagt und traut sich nicht so richtig nach Hause zurück. Ne? Also sie ist so ein bisschen jetzt zwischen den Welten und versucht irgendwie in diesem Zustand sich zurechtzufinden. Dann habe ich was gelernt in diesem Buch, was wirklich auch sehr widerlich ist, neben dem missionarischen und den Gräueltaten, die da im Namen von Christus begangen werden, gibt es die sogenannten Ölrunden. Da versteigert quasi ein Land sein Land, ein Staat versteigert sein Land, damit man es besser auseinanderhalten kann, an Ölkonzerne. Ne? Die kommen dann da, dann gibt es so eine Runde, und dann wird halt gesagt, okay, wir haben hier so und so viel Quadratmeter, darunter gibt es Ölvorkommen, wer will denn jetzt mal bieten auf das Land? So, und dann bieten die da halt. Und das sind so Bieterrunden, die gibt es da immer wieder in dieser Regenwald ist ja riesig.
Ja.
Und dann soll wieder eine Stadt finden, und die Heimat von den Monte Nkimo soll versteigert werden. In der Zwischenzeit hat sie aber schon mit ihrem Bruder und mit so ein paar Anthropologen aus den USA ein Gespür dafür entwickelt, wie dieses Land von den Ölkonzernen halt immer wieder weggenommen wird. Also sie waren halt an Orten, wo zum Beispiel die Flüsse schon völlig vergiftet sind, wo die Kinder sterben, weil sie aus diesen Flüssen trinken. Ne? Sie waren an Orten, wo die Pflanzen nicht mehr wachsen. Also man kann sich das ja vorstellen, wo die Tiere umgebracht wurden und so weiter. Und sie beschließt halt, sich dagegen zu Wehr zu setzen und sucht Unterstützer und Unterstützerin. Und zwar hat sie so ein bisschen das Gefühl, auch durch, also Träume spielen in dem Buch auch eine große Rolle. Und sie hat so einen Traum, der ihr quasi sagt, so, sie ist eine Anführerin, sie muss jetzt irgendwie. Und dann arbeitet sie mit den verschiedenen Stämmen, die eigentlich alle so ein bisschen für sich autark leben, arbeitet sie zusammen unter dem Argument, wir machen hier alle das Gleiche, die nehmen uns alle das weg und wir müssen sozusagen unser Land verteidigen, und gründet eine Allianz, die heißt Allianz Atsebo, das sind die Stämme vor Ort, und damit verbunden ist eine Allianz aus Menschen weltweit, die halt eher aus dem Westen kommen und die unterstützen. Amazon Frontlines heißen die dann. Da sind dann zum Beispiel auch irgendwann ganz prominente Leute wie Leonardo DiCaprio oder so dabei, ne, die halt wirklich auch dafür sorgen, dass halt eine Aufmerksamkeit geschaffen wird. Ja. Und Anwälte, denn es gibt so einen Punkt, da will ich nochmal ein kurzes Zitat geben aus dem Buch. Rechte sind Waffen. Es sind Waffen, an denen sich die Weißen festhalten, die sie gegen uns schwingen. Also müssen wir lernen, sie zu verwenden, um unsere Wälder zu schützen.
Ja, das merkt man ja schon bei der Sache mit den Verträgen, die du erzählt hast.
Ne? Genau.
Weil rein theoretisch liegt die Rechtslage wahrscheinlich relativ klar auf der Hand, wer was unterschrieben hat.
Genau.
Nachzuweisen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Und das musst du halt machen. Du musst es dann aber halt nachweisen. Du kannst nicht einfach sagen, das war unfair oder so, sondern du musst es dann nachweisen. Und dafür musst du ja wissen, wie du Recht benutzen kannst, ne? Und sie lernt dann auch in dieser Phase, wo sie eben, also sie beschreibt auch, wie schwer das ist, den Weißen dann wieder zu vertrauen und zu sagen, es kann Weiße geben, die irgendwas Gutes für uns wollen, in dieser Allianz sozusagen. Sie hat halt totales Misstrauen und einer dieser Weißen ist ein Amerikaner, Mitch Anderson, der dann ihr Mann wird. Und das ist auch so eine extrem beeindruckende Beschreibung, weil sie halt auch beschreibt, wie schwer es ihr fällt, dem zu vertrauen. Also selbst als sie ein Kind von ihm kriegt und selbst als sie dann irgendwie so die ersten Tage als Vater, als Mutter zusammen da irgendwie sind, misstraut sie ihm immer noch und denkt immer noch, der hat vielleicht irgendwas Böses gegen mich vor, obwohl sie ihn quasi liebt. Aber weil das, was ihr und ihrem Volk angetan wurde, so brutal ist, kann sie diese Wunde irgendwie nie so richtig schließen oder über lange Zeit nicht schließen. Aber diese Allianz ist sehr erfolgreich und die schaffen es vor ein ecuadorianisches Gericht. Und das ist eine sehr, also vielleicht wirklich eine der größten Erfolgsstorys, die es überhaupt in den letzten Jahren gab, was so indigene Selbstbehauptung, wenn man das so nennen möchte, angeht. Weil die treten dann quasi an gegen die ecuadorianische Regierung und die Argumentation ist, das ist unser Land, das dürft ihr gar nicht verkaufen und das habt ihr euch unrechtmäßig weggenommen und dazu habt ihr kein Recht gehabt. Und der Prozess beginnt schon damit, dass sie in ihrer vollen Bemalung mit den ganzen anderen Frauen und Männern aus dem Dorf da halt erstmal so einen Tanz aufführen und das sorgt dafür, dass die Richterin den ersten Prozesstag gleich platzen lässt, also und sagt, okay, wir müssen fangen morgen an, weil die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und sie beschreibt es dann, die Anwälte der Regierung waren nervös. Sie sahen unsere Gesänge als Rückschlag im Verfahren an. Wir hatten gerade einen spirituellen Sieg über ein System errungen, das uns immer die Stimme verboten hatte. Hinter diesen Worten, also von diesen Liedern, die die da singen, verbargen sich die Fußabdrücke unserer Vorfahren, Lieder, die wir sangen, anstatt mit unseren Speeren Blut zu vergießen, Träume, die wir träumten, um das Land zu schützen, das uns Leben schenkte. Und ich darf hier an der Stelle spoilern, weil es wirklich bekannt ist und weil das auch so ein bisschen die Stoßrichtung des Buches ist. Sie haben eben diesen Kampf am Ende gewonnen und das ist letztlich auch wie so ein Meilenstein gewesen, weil dadurch konnten halt auch andere indigene Völker, wussten die quasi, welche Mittel sie nehmen müssen, wenn sie ihr Land verteidigen müssen, um gegen die sogenannte Zivilisation irgendwie Land zu beschützen. Ne? Und am Ende zieht Nemento Nenkimo auch in ihr Land zurück. Also, was ist an diesem Buch toll? Dieses Buch ist extrem gut geschrieben, also wirklich gut. Du kennst es doch auch, wenn man irgendwie Bücher liest, also die Story ist ja auch gut. Und das ist auch thematisch wichtig. Das heißt, man könnte auch einfach sagen, alleine dafür lohnt sich schon, das Buch zu lesen. Aber es ist extrem gut geschrieben, wirklich. Es macht total Spaß zu lesen. Es ist sehr einfach zu lesen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kriegt man einen großen Einblick in diese Welt, in diese unterschiedlichen Denkarten auch. Man sieht, wie Sachen, die man längst für vergangen geglaubt hatte, gar nicht so vergangen sind, was wir vorhin hatten bei den Missionaren. Und es lässt einen mit so einer großen Scham und so einer großen Verbitterung über die Welt der Weißen, über die christlichen Glauben und diese ganzen Sachen und wie der angeblich verteilt wird. Zurück. Aber es ist wirklich eine große Empfehlung und ich glaube, gerade wenn man sich für Klimaschutz und Klimawandel und diese ganzen Themen interessiert, ist es halt der seltene Fall von einer indigenen Stimme, die so deutlich auf so vielen Seiten ihren Kampf schildert.
Das muss man ja auch mal sagen, dass es deshalb besonders wichtig ist, weil es gibt ja auch dieses Phänomen des White Saviorism, wo dann schon wieder irgendwelche weißen Leute irgendwo reingehen, wo sie eigentlich nichts verloren haben und denken, sie müssten da jetzt retten, aber dass die Leute das alles irgendwie selber können, wenn man sie endlich mal lässt.
Und das ist ein sehr guter Punkt, weil das in dem Buch wirklich auch stark gemacht wird. Es gibt diese weißen Unterstützer, aber die dürfen quasi nie entscheiden, die dürfen immer nur zuarbeiten und die bestimmen, wo es lang geht.
Ja.
Also genau.
Also auch so ein bisschen, wenn du das so schilderst, vielleicht auch so eine Art, wie es gehen kann.
Ja.
Also nicht
nur
das Festhalten und das Bezeugen einer schrecklichen Geschichte, sondern auch eine Erfolgsgeschichte, wobei es mir immer so ein bisschen im Halse stecken bleibt, weil der Erfolg wäre eigentlich, wenn es so weit nicht gekommen wäre.
Genau. Aber es ist eine Blaupause für vieles, was passieren könnte. Und also ich finde es sehr schön, dass das einfach auch wirklich weit, weit übersetzt wurde in alle Länder irgendwie und überall auch besprochen wurde und so. Das gibt mir dann doch ein bisschen Hoffnung.
Ja. Ja, wirklich schön. Gut, dass du das mitgebracht hast. Danke dir dafür. Und hier, mit dem Kauf wird der Regenwald geschützt. Zumindest 1 Euro pro Buch geht an die Amazon Frontlines.
Was vom Tage übrig blieb.
Ja, zum Schluss, und das finde ich gerade irgendwie toll, wir haben uns ja nicht so krass abgesprochen, als ich wusste, dass du dieses Buch mitbringst, aber ehrlich gesagt habe ich gedacht, ich lasse mich mal so ein bisschen überraschen. Und jetzt passt es so gut, was ich dir wiederum mitgebracht habe. Wir wollen uns ja immer so ein bisschen zurückerinnern und ja, viele werden jetzt bestimmt daran denken, dass heute ungefähr der 11. Todestag von Marcel Reich-Ranicki ist, an den ich mich übrigens auch immer wieder gern erinnere und an den ich heute denke, aber ich denke vor allem auch an eine Autorin, von der ich nicht weiß, ob du von ihr schon gehört hast. Und jetzt frage ich dich, ob du Augusta Bender kennst.
Ehrlich gesagt gar nicht.
Dann freu dich jetzt, weil ich habe mir ein bisschen was durchgelesen zu ihr. Es ist nämlich super interessant und ihre Geschichte ist wahnsinnig inspirierend und deswegen schließt sie sich jetzt ganz gut an die Geschichte an, die du uns gerade erzählt hast. Augusta Bender war nicht nur Autorin, sondern auch Frauenrechtlerin, hat sehr viel für die Bildung getan, sich als Reisende hervorgetan und auch eben viel über ihre Heimat gedichtet. Sie ist 1846 geboren worden und das war natürlich eine Zeit in einem Dorf mit so 900 Einwohnern. Das war eine Zeit, wo grundsätzlich schon ganz viele wegen Krieg und Hungersnot nach Amerika ausgewandert sind. Und das ist dann auch ihr so ergangen, aber dazu später mehr. Sie hat nämlich jetzt erstmal als Dorfmädchen, das sie war, mit 9 in der dortigen Zeitung erste Gedichte veröffentlicht. Und ist dann in jungen Jahren, also als Jugendliche eigentlich, noch relativ schnell nach Mannheim, weil ihr das in dem Dorf alles zu eng geworden ist. Sie wurde eigentlich nur von der Mutter wirklich unterstützt in ihren kreativen Ambitionen und von anderen Mitgliedern der Familie gar nicht. Es gibt sogar einen Brief von einem Onkel, der nochmal zeigt, wie krass das ist, was sie danach aus ihrem Leben gemacht hat, trotz dieser Startbedingungen. Weil der hat ihr ernsthaft einen Brief geschrieben, wo drin stand: Mit großer Bedauernis habe ich aus deinem Brief die Überschätzung deiner Kräfte und geistige Verirrung gesehen. Das schreibt er an ein Kind, ja? Schon viel zu viel hast du aus dem Gift unnützer und verderblicher Bücher und Schriften gesogen. Was aber dein Pfuschwerk von Gedichten betrifft, so kann ich dieses nur bedauern und schäme mich, eine solche Nichte zu haben. Es ist dir unverzeihlich, dass du deine einstige Bestimmung als brave, fleißige Hausfrau so ganz außer Acht lassest. Ich rate dir daher ernstlich, ja kein Buch mehr anzurühren, sondern dich außer der Feldarbeit mit Kochen und dergleichen zu beschäftigen. Ey, wirklich, ich kotze im Strahl, wenn ich das lese. Und das Verrückteste daran finde ich ja, das klingt, als wäre das ein Witz. Das klingt, als ob jemand sagt, ja, ja, so haben sie früher miteinander geredet, ne? Und dann übertreibe ich mal ordentlich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es ernsthaft so ist. Aber it's real. Sowas haben die Leute gesagt und es gibt sicherlich immer noch Leute, die sowas sagen. Unglaublich. Sie hat es nicht gemacht. Also ich kann mir ja nur im Ansatz vorstellen, wie verheerend das ist für eine Psyche auch, ne? Und
ja,
wie schwierig das ist. Aber sie hat sich nichts erzählen lassen. Sie ist weggegangen nach Mannheim, wollte auch nicht heiraten. Und dann ist was sehr Berührendes passiert, weil sie erstmal in ganz vielem, was sie tun wollte, gescheitert ist. Also es ist auch jetzt nicht so die Story, wo man sich so freikämpft und dann läuft alles, ne? Sie wollte Schauspielerin werden, das hat nicht geklappt. Sie hat eine Ausbildung zur Näherin gemacht, die musste sie abbrechen. Sie hatte grundsätzlich zeitlebens Probleme mit Geld, weil sie eben auch wegen der nicht vorhandenen Verheiratung einfach nicht abgesichert war und schlecht eben Geld verdienen konnte. Sie war dann kurzzeitig in England, ich glaube als Gouvernante oder als Kindermädchen, ist dann wieder zurückgezogen nach Deutschland, hat währenddessen natürlich immer weiter Gedichte geschrieben, war dann eben Gouvernante einer US-Diplomatenfamilie und ist mit denen durch ganz Europa gereist und ist dann in die USA gegangen. Und das ist eigentlich eben so eine Bewegung, die für die Zeit jetzt nicht gar so ungewöhnlich ist, aber dass das eine Frau alleine macht, das ist schon bemerkenswert. Sie hat dort 1871 allein ihre erste Gedichtsammlung herausgebracht, hat Vorträge gehalten, ist dann zwischen den USA und Deutschland gewissermaßen gependelt, also die ist immer wieder hin und her gereist, hat beim Frauenkongress in Stuttgart Vorträge gehalten, hat versucht, eine Fremdsprachenschule für Erwachsene aufzubauen, weil sie in Amerika ein bisschen Geld verdient hat. Das hat aber nicht geklappt und sie ist sehr mittellos zurückgeblieben. Und dann sind weitere Bücher erschienen, Vorträge, Seminare, ne, das, was man so kennt. Sie hat dann noch in einem Lehrerinnenwohnheim gewohnt und ist dann 1922 verarmt zurück in ihr Dorf gezogen, wo alles im Prinzip angefangen hat. Sie hat dann dort in einem Altersheim gelebt und am 16. September vor genau 100 Jahren ist sie dann verstorben. Sie ist jetzt wiederentdeckt worden, oder was heißt jetzt, ne, sie ist wiederentdeckt und hat dadurch auch ein ordentliches Grab bekommen. Es gibt ein Augusta-Bender-Museum, das an sie erinnert, und eine Augusta-Bender-Schule. Und ich finde es echt erstaunlich, dass das nicht nur große Träume geblieben sind, sondern dass sie halt dieses freiheitliche Leben gelebt hat. Und gleichzeitig zu sehen, dass die Entscheidung zur Freiheit nicht unbedingt eine Entscheidung zu einem guten Leben im klassischen Sinne führt. Ja, also dass es dann nicht heißt, dass du keine Probleme hast oder so. Aber das ist halt dadurch auch eine total realistische Geschichte, weil sich für einen Lebensentwurf zu entscheiden, heißt halt auch, sich gegen bestimmte Sachen zu entscheiden. Und sie hat sich gegen eine Hochzeit entschieden, sie hat sich für das Schreiben entschieden, für und
damit
Bildung.
Aber auch gegen gewisse Sicherheiten, die Richtig. Es halt gerade zu dieser Zeit für sie durch eine Hochzeit gegeben hätte.
Genau.
Und aber wenn du dich gegen eine Hochzeit entscheidest, halt nicht.
Genau. Und ich finde, das ist deswegen einfach wahnsinnig berührend, ne? Weil es ist einfach nicht eine Entscheidung gegen etwas, was uns heute selbstverständlich als schlecht vorkommt. Ja, also einfach nur aus Zwang zu heiraten und so weiter. Ja, und deswegen möchte ich mit dir anstoßen.
Sehr gerne. Eine Frage habe ich aber vorher noch. Wie ist das mit ihrem Werk? Gibt's da was? Hat da irgendein Verlag sich dem so ein bisschen angenommen?
Ja, vor allem auch das Museum hat noch mal einiges rausgegeben. Also die Seite verlinken wir auch, da kann man mal raufgucken. Und sie hat ja nicht nur Gedichte geschrieben und Essays und Romane, Novellen, sondern eben auch wirklich Mythen und Märchen und sowas gesammelt und Heimaterzählungen. Also war sehr, sehr untriebig auch damit viel zu bewahren. Und ich habe schon gehört, dass dieses Museum auch wirklich toll sein soll. Also
da
kann
man
gerne mal nach.
Oder in dem Dorf?
Das ist in dem Heimatort, der mir jetzt entfallen ist, aber in der Nähe von Mannheim, genau.
Dann stoßen wir an auf Augusta Bender.
Auf Augusta Bender und wir sehen uns dann nächste Woche. Ich freue mich. Bis dann.
Ich mich auch. Bis dann.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.